Danke euch. So, ja, es ist schon angeklungen, wir sind ja in dieser Predigtreihe über Männer, Frauen des Alten Testaments. Und wo es darum ging, habe ich gedacht, war das irgendwie für mich so sofort klar, ich möchte über den Jeremia das machen. Dann kam noch dazu, dass man eine Unterüberschrift wollten, und ich habe gedacht, Jeremia, ein Leben in Fülle. So, jetzt habe ich vorher so rausgehört, wo der Michael schon so ein bisschen das anklingen lassen hat. Einige von euch kennen sich schon vielleicht relativ gut aus mit Jeremia. Andere vielleicht gar nicht. Manche haben mal ein bisschen reingelesen und war es dann vielleicht doch auch zu lang. Aber es ist irgendwie eher fraglich. Ein Leben in Fülle, und ich glaube, ich werde es auch im Verlauf der Predigt, wird es ein bisschen klarer, warum das ein bisschen so provokant ist. An was denkst du, wenn du hörst, ein Leben in Fülle? Ist für dich ein Leben in Fülle in Überfluss an Geld, an Gesundheit, in langes Leben, viele Freunde, viel Freude und Spaß? Oder bist du gedanklich, ja, wir sind ja jetzt hier im Gottesdienst schon mehr an der Bibel oder an Gottes Wort dran, was wohl Gottes Wort zum Leben in Fülle sagt? Und in Johannes 10, Vers 10 im Neuen Testament, in der Einheitsübersetzung steht es dann so: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also Jesus selber sagt, er ist gekommen, er als Gott ist in die Welt gekommen, dass Menschen bei ihm Leben in Fülle haben. Und heute soll es darum gehen, wie kann Leben in Fülle aussehen? Oder ist es überhaupt ein Leben in Fülle, wie das beim Jeremia war? Und wir haben jetzt bei den letzten Sonntagen haben wir über den Abraham gehört, wir haben über die Esther gehört, über den Lot. Und tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich über alle hat man schon mal, wenn man schon so lange in irgendwelche Gottesdienste geht, in der Kinderstunde über die Geschichten gehört, gerade mit Abraham zumindest, über den Lot, der ist da immer ein Begriff gewesen. Aber ich kann mich, ist schon eine Weile her, aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass wir mal eine Geschichte über den Jeremia hatten. Vielleicht habe ich es auch vergessen, fand ich es nicht so spannend wie manche andere, wie Daniel in der Löwengrube oder sowas. Aber dann habe ich überlegt, wann habe ich die letzte Predigt über den Jeremia gehört? Und ich konnte mich auch nicht daran erinnern, wann ich das gehört habe. Na, bin ich mal in so Predigerverzeichnis reingegangen, die letzten 6, 7, 8 Jahre. Soweit es ausgefüllt war, entweder habe ich es übersehen oder es war nicht eingetragen. Aber ich glaube, auch da war keine Predigt über den Jeremia drin. Irgendwie interessant, weil das Buch ist ja schon, das kann man schon fast sagen, das ist ein richtiges Buch. Und wie der Michael vorher schon anklingen lassen hat, und es war mir auch tatsächlich, wo ich gedacht habe, ich mache über den Jeremia, nicht mehr ganz so bewusst, es ist das längste Buch in der Bibel, ausgenommen von Psalmen. Ja, aber das ja eigentlich eher eine Sammlung von Liedern, Gebeten ist. Also das längste Buch in der Bibel. Und ich glaube, oder wage zu behaupten, viele von uns, beziehungsweise ich auch, wir kennen eigentlich relativ wenig über diesen Jeremia oder wissen wenig über das Buch. Ich möchte euch heute in der Predigt auch in der Vorbereitung, hat mich angeschrieben, was ist dein Schwerpunkt? Und dieses Buch ist so lang wie fast zwei Evangelien zusammen, also wie Matthäus und Markus zusammen, fast. Und wenn jetzt jemand sagen wird, ja, über was hast du gepredigt, über Matthäus und Markus heute, ja, dann tut man sich darüber schwer. Und so habe ich mir auch wirklich bei dieser Vorbereitung, fand ich es gar nicht so einfach. Ja. Was möchte ich euch weitergeben, was möchte ich euch weitergeben? Und ich habe dann gesagt, eigentlich mein ein großes Ziel, und ich habe es schon zum Teil erreicht, habe ich selten vor der Predigt, dass Leute anfangen, den Jeremia zu lesen. Und der Micha hat gesagt, wo er das Thema gehört hat, hat sich damit beschäftigt, hat es gelesen. Also ich habe schon einen dafür gewonnen, dieses Buch zu lesen. Ja? Und ich hoffe, dass ihr neugierig werdet und sagt, geht aus der Predigt raus und sagt, okay, ich möchte diesen Jeremia auch mal lesen. Und nicht nur ein paar Verse, sondern ich möchte mich da rein vertiefen. Ich möchte mir Dinge vielleicht aufschreiben. Schauen, wie handelt Gott? Wie handelt Jeremia? Wie reagieren die Menschen? Also richtig mal da reinzugehen in dieses wirklich Buch, wo wir beide begeistert sind. Über Jeremia ist tatsächlich mehr bekannt wie über jeden anderen Propheten im Alten Testament. Und eigentlich auch sogar über fast jeden anderen Bibelcharakter, den uns die Bibel zeigt. Also wir können wirklich viel über ihn herausfinden und von ihm lernen. Ein paar Sachen einfach zum Anfang, dass wir uns da ein bisschen reinbegeben. Wann hat denn der Jeremia gelebt? Wie kam der überhaupt dazu, Prophet zu werden? Möchte ich hier an Anfang stellen. Also der Jeremia ist in Anatot geboren, kam aus dem Priestergeschlecht, ja, und er lebte so im Zeitraum um die 600 Jahre vor Christus. Ja, jetzt, die meisten sind wahrscheinlich so geschichtsbewandert wie ich. 600 vor Christus ist nicht so ganz klar, was da alles so passiert ist. Aber das lief auch in die Zeit vom Daniel rein, beziehungsweise Daniel kam da später, haben wir ja auch eine Predigtreihe schon vom Alexander Kraft gehabt, ja, über den Daniel. Also die haben sich zumindest überschnitten, ja. Und sein Dienst war circa 40 Jahre lang, also von 627 circa bis 586 vor Christus oder beziehungsweise ein bisschen über 40 Jahre. Während seiner Lebzeit hat er Regierungen mitgemacht oder fünf Könige miterlebt. Der erste war Josia, dass ich nicht verwechsel. Das war der einzige König, der eigentlich gut war. Oder zumindest zum großen Teil gut war. Alle anderen Könige, die danach folgten, waren, wenn man sie so mit einem Wort ausdrücken möchte, schlecht. Schlecht im Sinne von, sie haben überhaupt nicht das getan, was Gott wollte. Und man muss vielleicht auch wissen, der Jeremia war eigentlich nur Prophet zu Juda hin, also dem Teil, also nicht zu Israel, war ja dann unterteilt. Prophet für Juda war er. Und er war auch in der Zeit Prophet, wo der Habakuk und Obadja, später auch Hesekiel oder auch Daniel, wie ich schon gesagt habe, in der Wirkenszeit, haben die sich teilweise auch überlappt. Was ist ein Prophet? Ja, wenn ich darüber rede oder über diesen Jeremia, was ist denn ein Prophet? Und in den meisten Fällen, es gibt auch Prophetinnen im Alten Testament, aber die meisten Fällen waren es tatsächlich Männer, die Gott erwählt hat, ausgesucht hat, um Botschaften an sein Volk oder an andere Völker oder an Menschen zu senden. Oft haben sie Voraussagen getroffen über die nahe und ferne Zukunft, also haben Visionen gehabt, beziehungsweise Gott hat ihnen gesagt, was kommen wird. Prophetien, ja, also was die Zukunft betrifft. Und diese Berufung, wie dieser Jeremia tatsächlich zu diesem Amt kam, um den Job, um den sich wahrscheinlich keiner gestritten hat, so wie wir es vorher gehört haben, möchte ich jetzt hier am Anfang mal lesen. Jeremias Berufung steht da drüber in Jeremia 1. Und das Herrnwort geschah zu mir, ich kenne dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann springe ich weiter zu Vers 18, 19, denn ich will dich heute zur festen Stadt, da kommen die Zusagen, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen Lande, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, dass wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Es fängt an, dass Gott zu Jeremia gesprochen hat. Wie das vorher war, weiß ich nicht, aber Gott spricht, fängt an zu Jeremia zu sprechen. Wie alt er da war zu der Zeit, auch das wissen wir nicht ganz genau. Wahrscheinlich, weil er das anführt, dass er noch relativ jung ist, wird er vielleicht so um die 20 gewesen sein. Ja, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Auf jeden Fall, Gott spricht ihn an und er stellt sich vor als Gott, weil er sagt, ich habe dich gekannt, bevor du auf die Welt gekommen bist. Ja, ein bekannter Vers eigentlich. Ja. Bevor du im Mutterleib warst oder im Mutterleib habe ich dich schon gekannt. Wer kann das schon sagen? Kein Mensch. Das kann nur Gott allein. Er hat dich gekannt, er hat den Jeremia gekannt, bevor er überhaupt auf die Welt kam. Und er macht es klar und sagt ihm, ich möchte dich berufen, dass du gehst. Und irgendwie ist es so ein bisschen wie so ein Déjà-vu, wenn man schon mal Mose gelesen hat, sofort kommt die Ausrede. Auch der Jeremia war nicht wirklich begeistert von dem Auftrag. Der Mose hat gesagt, ja, er kann nicht reden, ja, oder er ist unreiner Lippen und so weiter. Und der Jeremia sagt auch sofort, ich bin zu jung. Und vielleicht, wenn man die geschichtlichen Hintergründe sieht oder auch die Traditionen, dort ist es mit Sicherheit auch ein berechtigtes Argument, weil damals haben einfach die ältere Generation, die Weise, die schon viel Lebenserfahrung hatten, auf die hat man gehört. Das waren die, die das Sagen hatten. Und nicht irgendwelche Jüngeren. Und von daher ist es vielleicht nicht so ganz aus der Luft gegriffen, wenn er sagt, ich bin doch noch zu jung. Aber Gott lässt es nicht stehen, sondern er sagt, du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und dann, finde ich, kommt diese in Vers 18, 19, die in einer bildhaften Sprache wieder, wie er ihn zurüstet und ihm Versprechung macht, sagt er, du wirst sein wie so eine eiserne Säule, wie eine Stadtmauer, wie eine befestigte Stadt, alles so Sachen, die für Kraft oder Widerstandsfähigkeit zählen. Und letztendlich in Vers 19, ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Das ist doch eine Zusage. Dann fällt es doch leicht. Bei so einer Berufung. Wie sieht's in deinem Leben aus? Was ist deine Berufung? Propheten wie Jeremia, bin ich der Überzeugung, gibt's heute tatsächlich nicht mehr so. Ja. Mit diesen klaren Prophetien in diesem Ausmaß glaube ich nicht, dass es die noch so gibt. Aber Menschen, die an Jesus glauben, die Gott nachfolgen, die ruft er trotzdem und beruft sie zu Dingen. Und die Frage ist tatsächlich, was ist deine Berufung? Was ist dein Auftrag im Reich Gottes? Oder lebst du einfach dein Leben für dich? Ja, versuchst dir gemütlich einzurichten, schön zu machen. Und das Reich Gottes hat keine weitere Bedeutung, außer vielleicht hier Sonntagmorgens. Was ist dein Auftrag im Reich Gottes? Und auch wenn Gott viele Möglichkeiten hat, zu Menschen zu sprechen, um uns zu zeigen, was dein persönlicher Auftrag in seinem Reich ist, glaube ich, dass er in vielen Fällen so ein paar Dinge verwendet, um uns zu beauftragen. Und da habe ich ein paar Beispiele. Einerseits kann Gott dir eine Leidenschaft schenken. Ja, spontan ist mir eigentlich dazu eingefallen, der Steffen Schwarz, der vor einigen Jahren noch hier bei uns auch in der Gemeinde war, der, ich sag mal, wirklich Feuerwehrmann ist und das zumindest damals von Herzen gemacht hat, der hatte eine Leidenschaft für seine Arbeit und hat das benutzt, um zu sagen, sie mit anderen dann natürlich zusammen so eine Feuerwehrbibel zu gestalten und unter Feuerwehrmännern praktisch eine Arbeit aufzubauen. Also diese Leidenschaft für Beruf und die Leidenschaft eben für Jesus. Mit den Höhen und Tiefen, die der Steffen mit Sicherheit hat. Aber das ist eine Sache, eine Leidenschaft, die Gott dir für eine Sache schenkt. Bei mir, in meinem Leben habe ich festgestellt, es ist irgendwie so ein Stück weit ein Anliegen. Wo ich auf der Bibelschule damals war, habe ich gedacht, wie soll mein Leben weitergehen, wenn ich von der Bibelschule zurückkomme? Und eine der Sachen, wo ich wirklich so ein tiefes Anliegen hatte, war jetzt im Jugendkreis in Neuenstein. Da kommen nicht viele hin. Ja, das ist eher eine kleine Gruppe. Aber irgendwie, ich habe gedacht, die jugendlichen Teenies in Neuenstein, Das ist so, wo ich wirklich ein Anliegen habe. Weil ich selber gesehen habe, wie wichtig das ist, ja, in den jüngeren Jahren irgendwie so eine, was Kontinuierliches zu haben, wo ich von Jesus, von Gott höre und immer wieder erinnert werde. Also so ein Anliegen. Wo schenkt dir Gott ein Anliegen für eine Sache? Oder es kann sein, eine permanente Erinnerung. Wenn immer du in den Gottesdienst gehst, wenn du vielleicht Lieder singst, wenn du mit Leuten sprichst, immer wieder kommen dir Gedanken, beziehungsweise erinnere dich Gott dran, wo du dich nützlich machen kannst in seinem Reich. Vielleicht auch durch Träume oder Visionen. Oder auch durch Fügung von verschiedenen Umständen. Ja, dass wirklich du, ich sag mal, wirklich so hingeführt wirst zu einer Aufgabe. Also, was ist deine Aufgabe im Reich Gottes? Jeremias Aufgabe war klar. Er hat einen Auftrag bekommen und ich sag mal, ganz kurz gesagt, es war so zweigeteilt. Das erste war, sondern du sollst gehen, also ist egal, wenn du zu jung bist, du sollst gehen, wohin ich dich sende. Also er musste losgehen, das war das eine. Und predige alles, was ich dir gebiete. Also seine Hauptaufgabe war dann eben zu gehen und das zu predigen, und zwar alles. Und dieses alles ist richtig schwer. Ich habe mir bei der Vorbereitung schwer getan. Ich kann euch nur so ein bisschen einen Einblick geben. Was ist dieses alles, was der Jeremia hat predigen müssen? Aber ich kann euch sagen, es war nicht das Evangelium, die gute Nachricht in erster Linie, ja, wo verhältnismäßig wahrscheinlich leicht fällt, sondern ein großer Teil von seiner Predigt war es, die Sünde des Volkes aufzuzeigen. Und ich möchte einfach jetzt, ich habe jetzt einige Bibelstellen rausgeschrieben, ich habe sie extra schon aufgeschrieben, dass ich nicht immer nachschlagen muss, aber Jeremia 2, Vers 11, sagt Gott durch Jeremia eben zu dem Volk: Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Also es geht um Götzendienst. Sie haben zwar schon noch auch an Gott gebetet, aber viele andere Götter mit reingenommen. Jeremia 7, Vers 9, ich sage jetzt nicht immer Jeremia dazu, es ist klar, Jeremia 7, Vers 9, ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. 13, Vers 27, deine Ehebrechereien, deine Geilheit, deine freche Hurerei auf den Hügeln und im Felde haben ich deine Gräuel gesehen. Weh dir, Jerusalem, dass du dich nicht reinigst, wie lange noch? Sie haben 19, Vers 5, Kinder dem Baal geopfert. 32, Vers 23, alle Gebote Gottes nicht gehalten. 35, Vers 15, auch nicht auf Gottes Knechte und Propheten haben sie gehört. Und so weiter und so weiter. Das ist dieses Trübe, wenn man das liest. Dem Volk die Sünden aufzeigen. Und ich könnte noch eine ganze Weile hier so weitermachen. Das alles führt zu einer unglaublichen Schwere, oder man fängt an zu begreifen, wie weit dieses Volk Gottes weg ist von Gott. Und Vers 2, 22, da heißt, und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nimmst viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht der Herr. Die haben sich so versündigt, waren so weit weg, dass es eigentlich schon gar nicht mehr oder fast möglich war, rein zu werden. Selbst mit Lauge nicht, ja, wo eigentlich die Haut wegfrisst, ja, im bildlich gesprochen. Und dennoch, in diesem ganzen, sagen wir mal, wirklich nicht Anschuldigung, sondern Tatsachen, wie sich dieses Volk Gottes verhält, oder das Volk Juda in dem Fall, spricht Gott immer wieder zwei Möglichkeiten aus. Einerseits, bleibt da, macht so weiter, wie ihr gerade auf dem Weg, wo ihr seid, und es wird Gericht über euch kommen. Viel steht da immer wieder vom Zorn Gottes. Wirklich hart, steht ganz klar drin. Oder umzukehren, und das sind so immer wieder diese Lichtblicke, kehrt um und ich will barmherzig sein. Kehrt um. 7, Vers 3, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen in diesem Ort, weil er kündigt an, ihr werdet ins Exil kommen. Und wie wir wissen, gerade durch Daniel, wer damals dabei war, sie sind ins Exil gekommen. Also sie haben sich nicht, sind nicht umgekehrt. Oder Jeremia geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit und auf die Wahrheit hält. Ich will ihr gnädig sein. Also wenn ich jemand finde, der an der Wahrheit, an Gott festhält, dem will ich auch gnädig sein. Und Vers 30, Vers 24, gerade über diesen Zorn Gottes, denn des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Und dann immer wieder zwischendrin diese Lichtblicke. Vers 31, Vers 3, ich sage immer wieder, das ist so ein Postkartenspruch. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. In dem Buch, lest es selber, ich kann es euch nicht so nahe bringen. Ihr erkennt dort Gott, ihr werdet Gott näher kennenlernen dürfen. Er offenbart sich irgendwie, ja, wir haben gestern gesprochen, fast menschlich. Ja, mit diesen Emotionen, den Zorn über das Volk des anderen Göttern hinterherläuft, obwohl es Gott so gut mit ihnen gemeint hat. Obwohl Gott alles für sie gegeben hat und sie ihn einfach so verlassen. Diese Eifersucht, dieses wirklich, man muss echt auch sagen, diese Trauer, die hier reinspielt in 32b zum Beispiel, Kapitel 2, mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Einfach dieses, ja, fast ein Stück weit so wie Gefühle eines Menschen. Ja, diese Traurigkeit über das Handeln von dem Volk Gottes. Also Gott wird hier greifbarer, dieser allmächtige Gott, der dich kennt, bevor du überhaupt geboren wurdest, mit seiner Liebe für das Volk, aber auch mit seinem Zorn, mit seiner Trauer, mit seinem Frust, kommt hier uns näher. Und wie ging es dem Jeremia? Ja, das Augenmerk liegt ja eigentlich auf den Männern dieser Bücher. Wie ging es dem Jeremia dabei? Mit diesem Auftrag, mit dieser Predigt, die er dem Volk bringen musste, die natürlich nicht begeistert waren, das zu hören. Eine Stelle nur, Jeremia 20, Vers 27, einfach ein bisschen aus diesem Buch rauszunehmen. 20, 7 bis 9. Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zum Hohn und zum Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber ich konnte es nicht. Er kam an Punkte in seinem Dienst, in seinem Auftrag, wo er sagt, ey, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr von dir reden. Ich will die Botschaft nicht mehr weitergeben. Und dennoch irgendwie dann dieser, ich kann gar nicht anders. Ich muss es tun. Es ist wie so ein Brennen in mir drin. Ich muss es tun. Er fühlte sich krank im Herzen. 8, Vers 18. Kummer steigt in mir auf. Mein Herz ist krank. Er fühlt sich einsam. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich nicht, sondern saß einsam, gebeugt an deiner Hand, denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Jeremia wurde es verboten, oder Gott hat ihm befohlen, nicht zu heiraten. Er sollte nicht heiraten, um was symbolisch darzustellen. Er fühlte sich einsam, steht in manchen Stellen drin. Er durfte nicht auf fröhliche Festlichkeiten gehen. Er sollte nicht an der Freude des Volkes teilnehmen, wenn die gefeiert haben. Er hatte wenig Freunde. Und das ging hin, muss ich sagen, ich kann es nachvollziehen, bis dahin, dass er den Wunsch gepflegt hat teilweise, nicht geboren worden zu sein. In 20, Vers 18, warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Schon ganz schön düster. Zudem kommen noch die äußerlichen Kämpfe zu den innerlichen von Jeremia. Er wurde von seinen Leuten aus dem Ort, wo er kam, in Anatot, in der Geburtsstadt von ihm, die drohten ihm mit dem Tod, wenn er nicht aufhört zu predigen. Er wird zum Tod angeklagt in Jeremia 26. Er wurde in einen Block eingespannt, also praktisch festgehalten, auf eine üble Art und Weise. Er wurde in eine Zisterne geworfen, wo noch Schlamm drin war, und er wäre dort drin fast erstickt, wenn ihn nicht tatsächlich jemand rausgeholt hätte, der für ihn ein Wort eingelegt hätte. Er wurde in Schutzhaft genommen und gegen seinen Willen später verschleppt. So, um ein bisschen das Leben von dem Jeremia, von seinem Dienst zu zeichnen. Jeremia, ein Mensch, ein Mann Gottes, mit vielen Tiefen. Nicht, deswegen wird er vielleicht auch immer so als der weinende Prophet auch betitelt. Ich frage mich, oder ich sage, ich verstehe es. Ich verstehe es sehr gut. Aber auch mit seinen Fehlern, die wir auch erkennen in dem Buch, es gibt drei Dinge, die mich begeistern, und auf die möchte ich jetzt noch eingehen. Eine Eigenschaft ist das Gebet von Jeremia. Das ist der Dialog mit Gott. Gott redet zu ihm, er redet auch mit Gott. Es sind etliche Gebete in diesem Buch drin, wie Jeremia zu Gott redet. Und ganz viele Kapitel beginnen, oder irgendein Teil heißt, und Gott sprach. Oder es geschah das Herrn, Wort des Herrn zu mir, je nach Übersetzung natürlich. Also, es war da ein Austausch da zwischen Gott und Jeremia. Und ganz wirklich interessant finde ich im Jeremia 1, 11 bis 14, was ich noch lesen möchte oder euch zeigen möchte, ist dieser, ich sage jetzt mal, Hör- oder Sehtest, den Gott mit Jeremia am Anfang seines Dienstes tut. Da heißt, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort, auch hier wieder, zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach, du hast recht gesehen, ich will wachen über mein Wort, das ich tue. Also Gott zeigt ihm was, spricht zu ihm, sagt er, und Jeremia, was siehst du? Und der Jeremia sagt es, und dann sagt Gott, okay, du hast es richtig gesehen. Und dann kommt noch hier noch eine zweite Begebenheit, wo es so ähnlich abläuft. Wie Gott tatsächlich gesprochen hat, ob er so deutlich oder zumindest laut gesprochen hat, wie ich jetzt hier die ganze Zeit schon, ob er das in Bildern getan hat, steht nicht genau drin. Aber es ist klar, Jeremia hat verstanden, was Gott wollte. Er erkannte das, was Gott von ihm wollte, und hat es ausgesprochen. Er war sensibel für das Reden Gottes und hat es eben auch weitergegeben. Und das können wir daraus oder auch sehen, dass seine Prophetien, die er bekommen hat von Gott, sich immer wieder erfüllt haben. Schon zu seinen Lebzeiten, manche nach seinen Lebzeiten und manche stehen tatsächlich noch aus. Also er hat richtig gehört, er hat richtig gesehen und hat dadurch richtig weitergeben können. Wichtig für unseren Dienst, für dein Leben im Reich Gottes, richtig zu hören auf das, was Gott sagt. Und im Neuen Testament sagt es Jesus mit anderen Worten, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Stimme von Jesus kennen ist eine Grundausstattung für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, um wirklich das auch zu tun. Außerdem interessant finde ich, Jeremia oder Gott verbietet Jeremia sogar für das Volk an einer Stelle zu beten, und Jeremia tut es trotzdem. Er steht für dieses Volk ein im Gebet obwohl es ihm Gott sogar, da ist er vielleicht sogar, können wir sagen, ungehorsam. Wobei ich glaube nicht, dass Gott ihm das dann vorgehalten hat. Ja. Er identifiziert sich sogar, er stellt sich mit den anderen, mit den Schuldigen gleich. Er heißt in 14, Vers 7, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Also Jeremia stellt sich auf die gleiche Stufe wie das Volk auf und bittet Gott, dass er Erbarmen zeigt. Also, erstes, Gebet im Dialog mit Gott. Das zweite, Gehorsam. Ja, ein Wort, wo heute vielleicht nicht mehr ganz so beliebt ist. Aber Jeremia bekommt unglaublich viele Aufträge. Er soll nicht heiraten, habe ich vorher kurz gesagt. Er soll seinen Kopf kahl rasieren. Ja, ist vielleicht jetzt noch nicht so schlimm, aber er soll ein Holzjoch auflegen und damit predigen. Und, aber insgesamt wahrscheinlich das Schlimmste, er soll immer das sagen, was Gott ihm sagt. Dieses Gericht, diese Ermahnung, die Botschaften, was passieren wird, wenn das Volk nicht umkehrt, das genauso zu sagen. Und trotz vieler schlechter Erfahrungen, das habe ich ja vorher kurz gesagt, tut Jeremia, also ich habe zumindest nichts gefunden, wo Jeremia anders spricht wie das, was Gott zu ihm sagt. Er gibt das weiter an das Volk. Welche Abstriche machst du vom Wort Gottes um vor deinen Freunden, vor deinen Arbeitskollegen, vor deiner Familie vielleicht besser dazustehen oder nicht an den Rand gestellt zu werden? Oder wo schweigst du, wo du was sagen müsstest? Wo Gott dir was aufs Herz legt? Darin ist mir der Jeremia ein Riesenvorbild. Er ist gehorsam, auch wenn er weiß, da hat er mit Konsequenzen und mit Nachteilen zu rechnen. Über 600 Jahre später sagt Jesus Folgendes: Wer meine Gebote hält und sie tut, der ist's, der mich liebt. Also letztendlich dieser Gehorsam im Halten auch von seinen Geboten ist ein Zeichen von der Liebe gegenüber Gott. Liebe zu Gott drückt sich aus im Gehorsam ihm gegenüber. Und das Dritte, ich merke, ihr werdet schon langsam unruhig und die Zeit ist vorangeschritten, ich gebe Gas, Treue. Ja. Treue, auch wenn Jeremia, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, kein Übermensch war, das ist auch eine Eigenschaft, die mich begeistert hat. Wer von euch ist zwischen, sagen wir mal, 60, 65 Jahren gerade? Mal ein kurzes Handzeichen. Ja, ein paar sind dabei. Müssen Sie sich überlegen, der war 60, 65 Jahre, ganz genau weiß man nicht, aber so alt muss er ungefähr auf jeden Fall gewesen sein, wenn er 40, 45 Jahre diese Botschaften den Menschen überbracht hat. Jetzt guckt ihr mal auf euer Arbeitsleben zurück. Ich hoffe, ihr habt ungefähr 40 Arbeitsjahre hinter euch. Und das waren seine Arbeitsjahre, diese Botschaften dem Volk Gottes zu bringen. Ein kleiner Ausschnitt, allerdings waren es da erst 23 Jahre, muss man sagen. In Kapitel 25, 2 bis 4, der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und zu allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen, bis auf diesen Tag. Und ich habe zu euch nun 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt, aber ihr habt nicht gehört, noch eure Ohren geneigt, mir zu gehorchen. 23, so ein kleines Feedback mal nach 23 Jahren. Nichts passiert. Gepredigt, Nachteile erlitten, in die Zisterne geworfen worden, nichts passiert. Jeremia konnte auf über 40 Jahre Dienst zurückschauen, ohne Erfolg oder ohne sichtlichen Erfolg, außer dass er letztendlich treu Gott gegenüber war und das ausgerichtet hat, was ihm gesagt worden ist. Mir so ein Satz, habe ich gedacht, der ist wichtig dafür. Treue zu Gott ist kein Garant für Erfolg, aber Voraussetzung für den Gottesdienst, für unseren Gottesdienst. Treue zu Gott ist kein Garant für Erfolg, aber Voraussetzung für einen gottwohlgefälligen Gottesdienst. Über Jeremias Ende wissen wir nicht viel. Ja, manche, oder es wird angenommen, dass er vielleicht in Ägypten gesteinigt worden ist. Ist aber nicht belegt oder steht auch nicht in der Bibel. Ganz egal, wie sein Leben endete, dieser Großteil seines Lebens, wo er im Dienst Gottes stand, war er Gott treu. Und ich bin mir sicher, dass dieser Satz für Jeremia gegolten hat. In Matthäus 25, Vers 21 heißt: Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Und den zweiten Teil muss ich fast weglassen. Du bist über wenigen treu gewesen, er war über vielem treu, muss man tatsächlich sagen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Für das auch am Ende deines und meines Lebens über unserem Leben stehen. Treue ist einer der großen Eigenschaften Gottes. Diese Eigenschaft möchte Gott auch für dein und mein Leben haben. Er möchte es für deine Ehe und für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Da hat er die Ehe als Instrument, wo er die Treue haben will, wenn er heiratet. Treue bis ans Lebensende. Und die Treue auch Gott gegenüber. Denn bei allem, was passiert ist, hat Gott letztendlich tatsächlich Jeremia bewahrt. Auch wenn man gedacht hat, okay, das sieht rosiger aus, dieses Leben. Nach diesen Voraussetzungen oder diesen Sachen, die Gott über Jeremias Leben sagt am Anfang, diesen Zusprüchen, denkt man halt, das müsste eigentlich ganz gut laufen. Aber es lief nicht so gut. Aber er war treu dennoch und hat ihn immer wieder auch tatsächlich durch lebensgefährliche Situationen da irgendwie rausgeholt. Aber es war ein hartes Leben. Was können wir von dem Jeremia lernen? Extrem viel. Ich habe mich auf drei Dinge im Grunde genommen beschränkt. Einmal das Gebet, er war im Dialog mit Gott. Das ist die Kurzzusammenfassung für die, wo jetzt schon lange nicht mehr dabei sind, gedanklich. Jetzt müsst ihr aufpassen. Gebet, also Dialog mit Gott. Er war geschult, Gottes Stimme zu hören. Er war sensibel dafür. Gehorsam gegenüber Gott, auch wenn er dadurch Nachteile erlangt hat. Und er war treu in den Tiefen und Höhen seines Lebens, die extrem tief waren. Das lässt immer wieder manches und manches Kapitel durchscheinen und eigentlich der logische Menschenverstand, wenn man dieses Buch liest. Und wir dürfen sehen, auch Gott ist treu zu dem Jeremia. Wir kommen zum Ende, zu der Frage, Jeremia, ein Leben in Fülle. Ja, aber es kann ganz anders aussehen, glaube ich, wie wir meinen. Und jetzt kommt noch, ich komme lyrisch nicht so dran an das Buch Jeremia, aber ich habe noch einen kleinen Reim für euch. Meine Frau, die wird jetzt bestimmt schon rot vom Bildschirm. Ein Leben in Fülle ist nicht Friede, Freude, Überfluss, aber in Gottes Nähe bleiben ist ein Muss. Und die super Kurzzusammenfassung für die, die bis jetzt immer noch nicht aufgepasst haben. Geh heim, lies Jeremia und arbeite das Buch mal durch. Vertief dich da drin. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für dieses geniale Buch, das so schwer ist und andererseits dich selber, dein Wesen offenbart und deine Geduld, deine Barmherzigkeit, aber auch dich als Gott, der richten muss, weil er Sünde nicht stehen lassen kann. Ja, wir dürfen so viel lernen. Und ich möchte dich bitten, dass wir heimgehen und von diesem Buch lernen können, dass wir dadurch gesegnet werden und dass wir so zum Segen für andere Menschen werden dürfen. Amen.